You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 24. März 2022. Wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe näher mit einer speziellen Einheit der Bundespolizei, nämlich der Blumberg-Einheit. Außerdem fassen wir die neuesten Entwicklungen im Antifa-Ost-Verfahren zusammen, das unter anderem gegen die Antifaschistin Lina aus Leipzig geführt wird. Wie immer erinnern wir an die Todesopfer rechter Gewalt, deren Ermordung sich in der vergangenen Woche gejährt hat, und blicken am Ende der Antifa-Nachrichten auf Veranstaltungshinweise für die kommende Woche. Aber jetzt erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's! Angriff auf die Tageszeitung Neues Deutschland. Am vergangenen Dienstag kam es zu einem Angriff auf das Redaktionsgebäude der linken Tageszeitung Neues Deutschland. Wie das ND berichtet, haben bislang unbekannte Personen den Eingang zum Gebäude am Franz-Mehring-Platz in Berlin beschädigt. Es wurden Fensterscheiben eingeworfen und rechte Parolen gerufen. Die Angreifer fragten am Eingang explizit nach der Redaktion des Neuen Deutschland. Ein Mitarbeiter des Hauses wurde angegriffen, eine weitere Person wurde vor dem Gebäude beleidigt. Das ND geht von einem rechtsradikalen Hintergrund der Tat aus. Das Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen und ermittelt in Richtung eines politischen Hintergrunds der Tat. Erneut Hausdurchsuchungen in Braunschweig. Wie AntifaschistInnen berichten, gab es am Mittwochmorgen erneut Hausdurchsuchungen in Braunschweig. Diesmal wurden BewohnerInnen des Wagenplatzes Hossa durchsucht. Bereits im vergangenen Sommer hatte es in Braunschweig Hausdurchsuchungen gegeben und auch Mitte Februar wurden in einer groß angelegten Polizeiaktion mehrere Wohnungen und das Kulturzentrum Nexus durchsucht. Hintergrund der damaligen Hausdurchsuchungen waren Vorwürfe, nach denen AntifaschistInnen stadtbekannte Neonazis überfallen hätten. Nach Berichten von AntifaschistInnen gibt es in Braunschweig seit langem eine aggressive rechte Szene rund um die Neonazis Pierre Bauer und Lasse Richey. Neue EXIF-Recherche veröffentlicht. Am Mittwoch veröffentlichte das Rechercheportal EXIF einen neuen Bericht über die finanziellen Aktivitäten des Neonazis Mirko Hesse. Mirko Hesse gilt als ehemaliges Mitglied des rechtsradikalen, verschwörungsideologischen Netzwerks der Hammerskins. In den 90er Jahren gründete er die Hammerskins Sachsen und im Zuge eines Strafverfahrens Anfang der 2000er Jahre wurden seine Tätigkeiten als Spitzel für den Verfassungsschutz aufgedeckt. Trotz seines Ausstiegs bei den Hammerskins konnte das Rechercheportal EXIF jahrelange finanzielle Verstrickungen mit der extremen Rechten aufzeigen. Mirko Hesse ist seit mehr als 15 Jahren in der Textil- und Werbebranche tätig. Er vertreibt diverse Labels und verkauft seine Produkte unter anderem über den neurechten Online-Shop 1% e.V. Die Recherche bündelt detaillierte Informationen zu den finanziellen Aktivitäten von Mirko Hesse. Zu finden ist die Recherche auf der Internetseite exif-recherche.org. NPD-Flyer auf Anti-Corona-Demo in Halle verteilt. Am vergangenen Montag demonstrierte die Bewegung Halle wieder gegen die Maßnahmen der Corona-Pandemie, wie das Online-Portal Du bist Halle berichtet. Dabei seien Flyer der NPD-Jugendorganisation Junge Nationalisten verteilt worden. Der Versammlungsleiter Christian Perz distanzierte sich zwar von der Flyer-Aktion, allerdings nicht von den Inhalten der Flyer. Außerdem nahmen in NPD-Kreisen Aktive an der Demonstration teil, wovon sich die Bewegung Halle nicht distanzierte. Mit linkem Aktivismus geht auch immer eine Auseinandersetzung mit staatlichen Repressionen einher. Die Polizei als Hüterin von Recht und Ordnung ist dabei oft das ausführende Organ. Vor allem im Kontext von Demonstrationen, die als linksradikal aufgefasst werden, kommt es immer wieder zu Gewaltszenen. PolizistInnen, die in die Menge prügeln, Pfefferspray oder Wasserwerfer, die unverhältnismäßig eingesetzt werden und. Wissenschaftlich fundierte Studiendaten zu Polizeigewalt gibt es nicht. Aber fast alle, die in der linken Szene aktiv sind, kennen Geschichten, in denen AktivistInnen Polizeigewalt erfahren haben. Besonders die Bundespolizei kommt in diesem Zusammenhang selten gut weg. Hanna aus der tagesaktuellen Redaktion hat sich mit einer speziellen Einheit der Bundespolizei auseinandergesetzt, nämlich der Blumberg-Einheit.
Die Blumberg-Einheit gehört zur Bundesbereitschaftspolizei. Nordöstlich von Berlin sind dort mehrere Hundertschaften stationiert, inklusive Hubschraubern und polizeiärztlichem Dienst. Wenn diese Einheiten nicht zur Terrorabwehr eingesetzt werden, können sie auch ganz normal im Bereitschaftsdienst von den Bundesländern angefordert werden. Dann sind sie zum Beispiel auf Demonstrationen oder Großveranstaltungen zu finden. Dabei kommt es immer wieder zu Gewaltvorfällen und Übergriffen. Vor allem die Blumberg-Einheit fällt immer wieder durch extreme Gewalt und Brutalität auf. Dieter Marksam ist Anwalt und vertrat schon mehrmals Opfer der Blumberg-Einheit. Er gibt einen Einblick in die öffentlichkeitswirksamsten Vorfälle.
Ich war auch lange Zeit im Wendland tätig, da hat es angefangen, also bei den Protesten gegen den Castortransport. Und da gab es einen Vorfall, in dem diese Einheit jedenfalls mir über den Weg gelaufen ist, als sie nämlich jemanden, der ein Transparent in Bäume parallel zur Transportstrecke festmachen wollte mit dem Freund, also ein gelernter Gärtner, der klettern kann, ja, der wurde da mit Tränengas aus dem Baum geschossen, hat sich den Brustwirbel gebrochen und hat natürlich keiner gesehen und so weiter und so fort. Das wurde dann auch weder strafrechtlich noch zivilrechtlich von Erfolg gekrönt, ja. Und das war die eine Geschichte und dann eine andere, die noch herber war, hier in Hamburg anlässlich des Schanzenfestes, dass jemand von dieser Einheit, ein Mandanten von mir, die Spitze eines Tonfa-Stockes in die Stirn gerammt hat. Und der ist Frührentner. Ja. Und dann hat sich natürlich auch aufgrund dieses abgeschlossenen Verhaltens dieser Einheit der Täter nicht finden lassen. Die mussten dann allerdings, also das Land Hamburg, weil das die Dienste dieser Einheit in Anspruch genommen hat, musste dann allerdings erheblichen Schadensersatz zahlen, weil auch für das Gericht, das war dann Zivilgericht, überhaupt keine Frage war, dass dieser potenziell tödliche Schlagstockgebrauch aus dieser Einheit heraus begangen worden ist.
Ob sich seit den öffentlichkeitswirksamen Prozessen etwas verändert hat, ist schwer festzustellen.
Das ist ein Punkt, den man garantiert mal aufarbeiten müsste, aus meiner Sicht, bei welchen Einsätzen diese Einheit dazugezogen worden ist, welche Verletzungen es dabei gegeben hat und wie die strafrechtliche Ermittlungsarbeit gegen die potenziellen Täter gelaufen ist. Es kann einfach nicht sein, dass so eine Einheit quasi im Schatten arbeitet. Der Bundesgesetzgeber hat nach dem Zweiten Weltkrieg völlig bewusst entschieden, dass es keine Bundespolizei geben soll. Die Polizeihoheit lag bei den jeweiligen Ländern oder Kommunen damals sogar noch. Und dass die Bundespolizei eine dermaßen große Rolle im Inneren spielt, hat verschiedene Gründe. Aber historisch sollte das eigentlich ausgeschlossen werden, dass es eine Bundespolizei im Inneren gibt. Man wollte keine Staatspolizei haben. Ja, und die gibt es jetzt, weil de facto die Bundespolizei bei jedem Großeinsatz durch die Republik reist und dort ihr Werk tut.
An dieser Stelle lohnt sich ein Blick zurück auf die Anfänge und generell auf die Geschichte der Bundesbereitschaftspolizei. Schon seit der Entstehung der Bundesbereitschaftspolizei ist sie umstritten. Im Rahmen der Bundespolizeikontroverse wurde darüber debattiert, ob und wie kasernierte Einheiten auf Bundesebene geschaffen werden konnten. Auf der einen Seite standen verfassungsrechtliche und föderalistische Bedenken, auf der anderen der Wunsch nach Sicherheit im Kalten Krieg. Dieser Sicherheitswunsch setzte sich letztendlich durch. So gründete sich 1950 der Bundesgrenzschutz und die Bereitschaftspolizeien der Länder. Bundesgrenzschutz, weil die Alliierten der Gründung einer Bundespolizei nicht zustimmten. Durch diesen sprachlichen Kunstgriff konnte so doch durchgesetzt werden, was eigentlich nicht vorgesehen war. Eine kasernierte Polizei, die in der ganzen Bundesrepublik eingesetzt werden kann. Zur Mobilisierung dieser wurde ganz selbstverständlich auch auf alte Wehrmachtssoldaten zurückgegriffen. Diese Vorfälle wurden nie aufgearbeitet. Obwohl die Bereitschaftspolizeien der Länder und der Bundesgrenzschutz als paramilitärische Einheiten Teil der westdeutschen Militärgeschichte sind, existiert hierzu keinerlei seriöse historiografische Forschung. Fest steht aber, nach und nach erhielt der Bundesgrenzschutz mehr und mehr Handlungsspielraum und wurde neben dem Grenzschutz und in der humanitären Hilfe zum Beispiel auch auf Großdemonstrationen eingesetzt.
Naja, es ist halt das grundsätzliche Problem, Nach der Wiedervereinigung war ja die große Frage, was macht man mit dem Bundesgrenzschutz im Landesinneren? Ja. Der Bundesgrenzschutz in dieser Form wurde ja dann aufgelöst. Es gab dann die Bundespolizei, die originäre Zuständigkeiten hat bei den Verkehrswegen, bei den Flughäfen. Und de facto ist er das eben mit den Bereitschaftspolizisten der Bundespolizei, die halt überall in die Republik geschickt werden und damit ein Fall geschaffen wird, den der Gesetzgeber nach dem Faschismus eigentlich nicht wollte. Ja. Dass man nämlich eine Bundespolizei im Innern hat. Ob das nochmal einzufangen ist, bezweifle ich.
Seit 2005 heißt der Bundesgrenzschutz Bundespolizei. Heute ist er hochtechnologisiert und extrem gut ausgestattet. Panzer, Sturmgewehre und Tonfa-Schlagstöcke sind heute ganz selbstverständlich Teil dieser Einheiten. Neben dem Schutz vor sogenannter illegaler Migration und dem Schutz auf See gehört auch heute noch der Schutz von Großveranstaltungen und Demonstrationen zum Aufgabenfeld der Bundespolizei. Wie, wann und wo welche Einheit jedoch eingesetzt wird, ist schwer bis gar nicht nachvollziehbar. Eine generelle Aufarbeitung dieser Übergriffe ist sehr schwierig. Doch vor allem parlamentarische BeobachterInnen können besonders im Kleinen etwas tun. Dieter Marksam gibt Handlungsanweisungen, was getan werden kann.
Dass nach jeder Großdemonstration gezielt gefragt wird, ob Bundespolizei eingesetzt war. Dafür hat man ja oft Anhaltspunkte. Dass Ermittlungsverfahren erfragt werden, ob sie gibt. Wenn es, was nicht so häufig ist, dann auch vorkommt, dass die Länder Schadensersatz zahlen müssen wegen übermäßiger Polizeigewalt, dass man durchaus dann auch fragt, ob sich die jeweiligen Länder das Geld zurückholen vom Bund, weil das ja von den Jungs veranstaltet worden ist, die der Bund geschickt hat. Also das sind so kleine Nadelstiche, die man hier und da setzen kann. Es gab ja mal Initiativen, die Bürger beobachten die Polizei oder sowas. Aber das jetzt bundesweit zu organisieren, ist ein großer Aufwand. Da müssten sich auch die Initiativen vor Ort ein bisschen vernetzen.
Das Problem nur an dieser einen Einheit festzumachen, greift also zu kurz. Fehlende Transparenz, Aufrüstung, keine unabhängigen Kontrollinstanzen und zu wenig Berichts- oder Rechenschaftspflichten lassen Polizeigewalt der Bundespolizei und allgemein viel zu oft unter den Tisch fallen. Dagegen vorzugehen, ist immer noch extrem schwierig.
Wenn sowas passiert, meinetwegen hier in Hamburg, stellt Strafanzeige gegen unbekannte Polizeibeamte, man kann die Jungs ja schlecht erkennen hinter ihren schwarzen Uniformen, ja. Dann muss die Polizei ermitteln, das führt in der Regel ins Nirvana, ja. Da passiert nichts. Und wenn man dann Zivilprozesse macht auf Schadensersatz, wo man den einzelnen Täter eben nicht identifizieren muss, sondern nur sagen kann, ist im Rahmen dieses Polizeieinsatzes rechtswidrig passiert, da kommt man vielleicht ein bisschen an die Praxis dieser Einheiten dran, ja. Aber flächendeckend das zu machen, erfordert einen Riesenaufwand und halt ein Bewusstsein, dass es wichtig sein kann, frühzeitig so eine Truppe im Zaum zu halten.
Ein Beitrag über die Blumberg-Einheit, eine spezielle Einheit der Bundespolizei. Ende vergangenen Jahres wurde die Antifaschistin Lina in Leipzig in Untersuchungshaft genommen. Laut Medienberichten, Polizei und Staatsanwaltschaft soll sie ein führender Kopf der militanten, linksradikalen Strukturen Leipzigs sein. Unter anderem wurde ihr vorgeworfen, an Angriffen gegen Neonazis mitgewirkt zu haben. Gegen sie und weitere Beschuldigte wurde ein Verfahren nach § 129 wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung eingeleitet. Der folgende Beitrag fasst die neuesten Entwicklungen zusammen.
Das Antifa-Ost-Soli-Bündnis begleitet den Prozess kritisch und veröffentlichte unlängst einen Zwischenstandsbericht. Laut Bericht ist Lina die einzige Angeklagte, die aufgrund des Verfahrens in Untersuchungshaft in Chemnitz sitzt. Seit dem 5. November 2020, also seit nunmehr fast anderthalb Jahren, wird sie gefangen gehalten. Offiziell wird die Untersuchungshaft unter anderem durch die zu erwartende Länge der Haftstrafe begründet. Die Ankläger versuchen laut Antifa Soli Ostbündnis, Lina als Anführerin, Kommandogebende und Führungsfigur der Vereinigung darzustellen. Doch zunächst zu den genauen Ereignissen. Mit einer Festnahme in der Nähe von Eisenach fanden die Ermittlungen ihren Anfang. Die Polizei stellte dort im Dezember 2019 mehrere Personen, denen sie einen Angriff auf lokale Neonazis vorwirft. Der Generalbundesanwalt zog das Verfahren an sich und bemühte Ermittlungen nach § 129 Strafgesetzbuch Bildung einer kriminellen Vereinigung. In Dresden findet nun seit einigen Monaten die Beweisaufnahme statt.
Im Saal trennt eine Scheibe den Verhandlungs- und ZuschauerInnenraum, was es je nach Tageslicht und entsprechender Spiegelung erschwert, das Geschehen im Saal zu verfolgen. Die Akustik ist denkbar schlecht und jede Beschwerde diesbezüglich wird vom Gericht ignoriert. Immer wieder sind Zurufe der Zuschauenden nötig, um die Prozessbeteiligten an das Einschalten der Mikrofone zu erinnern. Jede Bewegung im Gebäude wird durch das Sicherheitspersonal verfolgt und mitunter getadelt.
Soweit der Zwischenstandsbericht des Antifa-Soli-Ostbündnis. Die Verhandlung in Dresden orientiert sich an insgesamt 9 Tatkomplexen, wobei Lina die einzige Person ist, die eine Tatbeteiligung in allen Punkten vorgeworfen wird. Die Grundlage des Verfahrens gegen Lina E. und die anderen Angeklagten beruht auf dem Paragraphen 129, also der Gründung einer kriminellen Vereinigung. Laut dem Antifa-Soli-Ostbündnis kann sie eine solche Vereinigung jedoch nicht nachweisen.
Obwohl die Bundesanwaltschaft in fast allen Tatkomplexen wechselnde Täterinnenschaft vorwirft, also in kaum einem Fall der gleiche Personenkreis einen Angriff verübt haben soll, sieht sie dahinter eine Gruppe, die sich zu dem Zweck gegründet habe, den politischen Gegner, also Neonazis, in der Ausübung ihres Grundrechts auf Meinungsfreiheit einzuschränken. Weder in der Ermittlungsakte noch vor Gericht konnte jedoch bis dato eine feste Struktur nachgewiesen werden. Genauso wenig sind während der Ermittlungen strukturelle Erkenntnisse erlangt worden, die eine Organisierung darstellen könnten.
Unter anderem geht es um einen Angriff auf eine Nazi-Kneipe in Eisenach, die von Leon Riegel, einem gut vernetzten Neonazi, betrieben wird. Am 19. Oktober 2019 sollen laut Aussage eines Taxifahrers 10 bis 15 Vermummte in die Kneipe gestürmt sein. In der Kneipe beginnt dann eine kurze Schlägerei. Die Gruppe entkommt danach unerkannt. Die Zeugen, die vor Gericht Aussagen zu diesem Abend erbringen sollen, sind jedoch geprägt von Erinnerungslücken.
Es wurde deutlich, dass das Kneipenpublikum ausschließlich männlich und zu einem großen Teil betrunken war. Für den vorsitzenden Richter schien bei der Befragung vor allem wichtig herauszustellen, dass Stunden vor dem Angriff eine weibliche Person die Kneipe betreten haben soll, um auf die Toilette zu gehen. Der Umstand, dass eine Frau allein und zu so später Stunde in diese Kneipe geht, kam beiden Zeugen ungewöhnlich vor. Eine Beschreibung der Frau konnten sie jedoch nicht abgeben und erinnerten sich auch an keine Frau, die beim Angriff dabei gewesen sein könnte. Eine weitere Zeugin gab an, vor dem Angriff die Kneipe verlassen zu haben, um mit ihrem damaligen Partner, welcher mit Leon Ringel befreundet ist, zur Sparkasse zu gehen. Auf dem Weg zurück bemerkten sie Personen vor der Kneipe und hörten Glas klirren. Daraufhin wechselten sie die Straßenseite und konnten noch sehen, wie weitere Personen die Kneipe verließen und gemeinsam wegrannten. Die Zeugin konnte sich auch an nichts weiteres erinnern und keine Angaben zur Größe, zum Geschlecht oder zur Kleidung machen.
Die vagen Aussagen stehen im Prozess für sich. Überschattet werden die Aussagen in diesem und in anderen Verhandlungspunkten auch von der Arbeit der Ermittlungsbehörden. Der Staatsschutz nutzte in seinen Ermittlungen beispielsweise Überwachungstechnik in Autos von späteren Angeklagten, die zweifelhafte Aussagen hervorbrachte. Die so gewonnenen Beweise sind mitunter so vor Gericht gar nicht als Beweis gültig. Weitere Ermittlungsfauxpas leistete sich auch die Leipziger Soko Links. Aus ErmittlerInnenkreisen sollen brisante Details an das neu rechte Compact Magazine weitergereicht worden sein.
Schon vor Anklageerhebung offenbarten sich etliche Ungereimtheiten in der Ermittlungsmethode des Staatsschutzes vom sächsischen LKA. Ins Auge sticht zum Beispiel, dass einige Ermittlungsansätze auf der Grundlage zu basieren scheinen, eine Frau könnte an den Taten beteiligt gewesen sein. Diese sexistische Darstellung, man stelle sich den gleichen Ermittlungsansatz bei einem Mann vor, wurde von vielen Medien bereitwillig mitgetragen. Darunter auch von dem rechten Magazin Kompakt. Brisant ist ebenfalls die bisher unzureichend geklärte Frage, wie diverse Inhalte aus den Verfahrensakten an dieses Propagandablatt gelangen konnten. An dieser Stelle und auch anderswo deuten sich Kooperationen zwischen ermittelnden Behörden und Neonazis an. Zwischenzeitlich wurde gegen den Beamten Heidler aus der Soko Links ein Verfahren wegen Geheimnisverrats im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Konnewitzer geführt, der seit vielen Jahren mit Verfahren des LKA überzogen wird. Das Verfahren gegen den Beamten wurde wenig überraschend wieder eingestellt. Bei seiner Vernehmung im hiesigen Verfahren hatte er einen Anwalt als Zeugenbeistand neben sich, um Aussagen zu vermeiden, mit denen er sich selbst belasten könnte.
Soweit zum Antifa-Soli-Ost-Zwischenstandsbericht. Der Prozess rund um Lina wird wohl im Sommer diesen Jahres zu Ende gehen. Die Arbeit der Solidaritätsgruppe ist geprägt von Verhandlungsberichten, Solidaritätsarbeit und Koordinierung von Spenden. Solidaritätsarbeit kommt aber auch laut ihrem neuesten Zwischenstandsbericht an ihre Grenzen. So wird der brisante Fall eines Angeklagten diskutiert, der vor Prozessbeginn als potenzieller Täter szeneintern bekannt war. Die Weigerung zur konsequenten Reflexion von Teilen der cis-männlichen Beteiligten war laut Bericht Auslöser für den Rückzug von Flinter-Personen aus dem Bündnis. Zuletzt gibt der Bericht einen kurzen Überblick, wie es im Prozess nun weitergehen wird.
Gespannt bleiben wir bis zum Ende, denn sollte es zur Verurteilung nach § 129 kommen, hat sich die Justiz einen neuen Präzedenzfall geschaffen, wonach die Verfolgung von politischen Gruppen maßgeblich erleichtert sein wird. Dann brauchen sie keine gemeinsamen Kassen, regelmäßige Treffen oder Mitgliederlisten mehr zu suchen, um zu verurteilen. Nachdem die kriminelle Vereinigung wie auch Landfriedensbruch eine Verurteilung ohne den Nachweis direkter Tatbeteiligung zulassen, soll nun nicht mal mehr eine feste Zugehörigkeit zu einer Gruppierung erforderlich sein.
Soweit zu den neuesten Erkenntnissen aus dem Antifa-Ost-Verfahren. Wir hörten eine Zusammenfassung des Zwischenstandsberichts des Soli-Antifa-Ost-Bündnisses. Der ganze Bericht kann unter soli-antifa-ost.org nachgelesen werden. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Egon Efferts. Am 17. März 1999 wird der 58-jährige Egon Efferts in Duisburg in Nordrhein-Westfalen von 3 Neonazis zu Tode geprügelt. 2 der Täter werden wegen Mordes zu 10 Jahren und zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 3. Täter wird wegen Totschlags zu 8 Jahren Haft verurteilt. Obwohl die Täter bekennende Neonazis sind, sieht das Gericht kein rechtes Motiv. Egon Efferts ist von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Ingo Finnern. Am 19. März 1992 wird Ingo Finnern von einem Skinhead verprügelt und in das Becken des Flensburger Hafens gestoßen, wo er ertrinkt. Zuvor gibt sich der 31-jährige Ingo Finnern als Sinto zu erkennen und stellt sich dem Täter entgegen, nachdem dieser rassistische Parolen ruft. Vor dem Landgericht Flensburg wird der Täter zu 5 Jahren Haft verurteilt. Ingo Finnern ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Andreas Oertel. Am 21. März 2003 stirbt der 40-jährige Andreas Oertel in Naumburg in Sachsen-Anhalt. Er erliegt seinen schweren Verletzungen, nachdem er zuvor von mindestens 5 Neonazis mehrere Tage in seiner Wohnung misshandelt wurde. Die Täter nahmen seine geistige Behinderung zum Anlass für ihre menschenverachtende Tat. 2 erwachsene Täter werden wegen Raubes mit Todesfolge zu 14 Jahren und 6 Monaten und zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die weiteren jugendlichen Täter werden zu 8,5 bis 9-jährigen Jugendstrafen verurteilt. Andreas Oertel ist von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Gustav Schneeklaus. Am 22. März 1992 stirbt der 53-jährige Gustav Schneeklaus im niedersächsischen Buxtehude an den Folgen eines Angriffs durch 2 Neonazis. 4 Tage zuvor misshandeln ihn die Täter, nachdem Gustav Schneeklaus sich gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten ausspricht. Die Täter werden wegen Totschlags zu 6 und 8 Jahren Haft verurteilt. Es findet keine Verurteilung wegen Mordes aus niederen Beweggründen statt, wie es bei Morden aus menschenverachtenden Motiven heißt. Dies hätte eine lebenslange Haftstrafe zur Folge gehabt. Gustav Schneeklaus ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am Flughafen Bär in Berlin-Schönefeld soll ein neues Abschiebezentrum errichtet werden. Am heutigen Donnerstag werden die Pläne dafür im Brandenburger Landtag in Potsdam diskutiert. Das nimmt das Bündnis Abschiebezentrum Bär verhindern zum Anlass, vor dem Landtag zu demonstrieren. Los geht die Kundgebung am heutigen Donnerstagnachmittag um 15 Uhr am Alten Markt in Potsdam. Die Gruppe Aktion Antifa Leipzig ruft für den kommenden Sonntag zu einer gemeinsamen Anreise nach Gera auf. Hintergrund ist eine Demonstration, welche die rechtsradikale Kleinstpartei Neue Stärke am Sonntag im thüringischen Gera durchführen möchte. Bereits im Dezember hatte es von der Neuen Stärke verschiedene Versuche gegeben, in Gera zu demonstrieren. Dies scheiterte jedoch wiederholt an zu geringer Beteiligung. Daher versuche die Partei nun größer zu mobilisieren, so die Gruppe Aktion Antifa Leipzig. Von Leipzig aus wird es am Sonntag eine gemeinsame Anreise nach Gera geben. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof und los geht's dort um 9.55 Uhr von Gleis 8. Von Merseburg aus startet am Wochenende ein weiterer Hilfstransport in das polnisch-ukrainische Grenzgebiet. Noch bis Freitag können im Mehrgenerationenhaus Merseburg Spenden abgegeben werden. Benötigt werden haltbare Lebensmittel, Haut- und Flächendesinfektionsmittel, Babywindeln und Verbandsmaterialien. Das Mehrgenerationenhaus in Merseburg befindet sich am Rossmarkt 2. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 24. März 2022. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?